Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Nick Cassidy feiert beim 150. E-Prix der Formel-E-Geschichte seinen insgesamt 12. Sieg und darf dabei auch noch den ersten Erfolg für das neue Citroën Racing Team feiern. Hingegen schießen Sebastian Buemi mit seinem Debakelstart und Felix da Costa mit seinem Crash gegen Max Günther zwei große Böcke im Rennen von Mexiko. Die Analyse zum Wochenende sowie die Gewinner und Verlierer hört ihr jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur E-Pod-Folge 387. Wir schauen zurück auf das Rennen und das Wochenende von Mexico City. Der 150. E-Prix stand an. Ich analysiere das nicht alleine, sondern das Ganze immer mit Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallo Luca, grüß dich.
Ja, das muss man sagen, 150. E-Prix-Rennwochenende der Formel E. Kann man ja mal so ein bisschen, gerade zum Anfang vielleicht nutzen, persönlich mal auf die 150 Rennen mal zumindest zurückzublicken. Welches war denn so das, was vielleicht so ganz spontan, so aus der Hüfte geschossen, ja, am prägnantesten dir in Erinnerung geblieben ist?
Oh, bei 150 ist das eine richtig gute Frage. Weiß ich jetzt noch nicht, aber das, was ich im Nachhinein sage, was ich am besten fand, weil ich auch da gewesen bin, sicherlich der Kapstadt-E-Prix in Südafrika 2023. Und wie sieht's bei dir aus? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Also definitiv das Finale Wehrlein gegen die beiden Jaguars, also generell das Finale dort, das Wochenende von London, was wir dann ja auch später analysiert haben im Podcast. Generell war das sehr, sehr intensiv, auch finde ich einer der intensivsten Wochenenden, die man so zumindest von zu Hause auch am Fernsehen verfolgen konnte damals. Deswegen war das schon echt etwas und vor allen Dingen Formel E Weltmeister Pascal Wehrlein damals geworden, deswegen fand ich das schon so, wo man sagt, okay, das ist ein Rennen, vor allen Dingen das Rennen, wo auch sehr viel Kurioses passiert ist, was so auch einem ganz spontan in Erinnerung schießt.
Auch da bin ich dabei gewesen. Witziger Zufall, aber gebe ich dir recht, auch das war natürlich ein Wochenende, das in Erinnerung geblieben ist. Aber ich muss sagen, da gab es dann doch so viele, in der Formel E passiert halt tatsächlich so viel, wir haben ganz, ganz selten mal ein langweiliges Rennen. Ich erinnere mal an Paris 2019 zurück war das, glaube ich, wo wir zwischendurch sogar Hagelschauer und äußerst glatte Straßen hatten. Robin de Vries hat damals, glaube ich, seinen allerersten Rennsieg gefeiert in der Formel E. Auch da bin ich dabei gewesen. Waren schon einige Rennen, die einem definitiv in Erinnerung geblieben sind von diesen 150.
Und es werden sicherlich dann auch noch einige dazukommen. Vielleicht feiern wir dann beim 300. E-Prix, wenn wir da nochmal eine Podcast-Folge machen, schauen wir da vielleicht nochmal deutlich mehr in den Rückspiegel. Das ist ein gutes Stichwort, nämlich der Rückspiegel. Das machen wir nämlich mit dem E-Prix im Rückspiegel. Alles das, was wichtig war vom Wochenende, das hört ihr jetzt.
Überraschung im Qualifying. Taylor Barnard gegen Sebastian Buemi heißt das Finalduell. Der junge Engländer ist zwar schneller, kommt aber in der letzten Kurve von der Strecke ab, sodass der Schweizer die Pole Position erbt.
Im Rennen hält die Buemi-Führung aber nur bis Kurve 1. Der Schweizer verbremst sich und fährt geradeaus.
Um die Spitzenplätze kämpfen zunächst Barnard, Mortara und die beiden Porsche-Fahrer.
Dann rollt plötzlich Nick de Vries in Kurve 1 aus und es gibt eine Full Course Yellow. Kurz darauf folgt sogar ein Safety Car.
Das Feld wird in der Folge wieder zusammengeschoben und auf einmal ist alles wieder offen.
Nick Cassidy schiebt sich mit einer anderen Attack-Mode-Strategie nach vorne, aber die meiste Energie hat Jack Dennis.
Der Brite kollidiert jedoch mit Eduardo Mortara, der seinen zweiten Platz unbedingt verteidigen will. Kurz vor dem Ziel gehen auch Rowland und Barnard noch an ihm vorbei.
Nick Cassidy jedoch holt den ersten Citroën-Sieg in der Formel E und übernimmt die WM-Führung vor Jack Dennis und Oliver Rowland.
In der Teamwertung liegt Citroën ebenfalls vorne vor Andretti und Nissan. Bei den Herstellern führt Stellantis vor Porsche und Nissan.
Und das war eben eines dieser großen Themen an diesem Wochenende, nämlich der Rennsieger. Wer soll es denn sonst anders sein? Der Rennsieger, immer großes Thema, aber hier vielleicht beim 150. E-Prix nochmal umso mehr. Nämlich der hieß Nick Cassidy und das auch noch mit dem neuen Team Citroën Racing. Gerade mal 2 Rennen hat es gebraucht für das neue Team, um einen Sieg einzufahren. Nach Platz 3 beim Saisonauftakt ist es jetzt der Sieg in Mexiko. Und wenn wir auf den Sieger drauf schauen, muss man sagen, kann man dabei auf eine altbekannte Strategie, die man hier auch wieder angewandt hat, Tobi.
Genau, Nick Cassidy hatte mal wieder ein nicht ganz so gutes Qualifying gestrückt, so aus Startplatz 13. Und wie er das oft macht, er fährt dann lange Zeit im Mittelfeld, während andere Fahrer früh versuchen, nach vorne zu kommen und vorne mit um die Spitze zu kämpfen, lässt sich Cassidy grundsätzlich eher Zeit. Hatte natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Safety Car, das dann kam und dass das Feld wieder enger zusammengeschoben. Anschließend hatte er allerdings eine etwas andere Attack-Mode-Strategie als eigentlich jeder andere verwendet. Er hat 6 Minuten Attack-Mode aktiviert, sich dann ganz nach vorne geschoben, direkt im Anschluss nochmal die letzten 2 Minuten Attack-Mode, die er noch übrig hatte, nachgelegt und somit dann bis zur Ziellinie vorne geblieben. Muss man sagen, der hat echt einen Lauf. Saisonübergreifend ist das nämlich schon sein 5. Podium in Folge. Wir erinnern uns, am Ende der letzten Saison hat er 3-mal in Folge gewonnen. Also jetzt in den letzten 5 Rennen, 5 Podien, davon 4 Siege. Insgesamt, du hattest gesagt, der 12. Rennsieg für Nick Cassidy und der 1. für Citroën. Natürlich muss man sagen, Citroën ist jetzt nur die neue Marke, die draufsteht. Das Team selber ist das ehemalige Maserati MSG Racing Team. Auch der Antrieb, der verwendet wird, ist derselbe, der damals schon zum Einsatz kam. Also das ist jetzt kein neuer Hersteller, der eingestiegen ist und direkt vorne mitfährt, sondern eher Stellantis intern eine kleine Umschiftung. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, das ist eine Leistung, die dem Team, glaube ich, auch in der vergangenen Saison niemand zugetraut hätte. Und wir müssen jetzt sagen, nach dem 2. Saisonrennen führt Nick Cassidy die Fahrerwertung sogar an. Luca, was meinst du, kann er vielleicht sogar um die WM mitkämpfen?
Ich würde mal ein ganz klares Ja hintersetzen, weil wenn wir auf die letzte Saison schauen, war ja auch zum Beispiel Jaguar nicht unbedingt über weite Teile des Saisonstarts unbedingt konkurrenzfähig und Nick Cassidy ist trotzdem Vize-Weltmeister geworden mit einem extrem starken Schluss. Und wenn er vor allen Dingen jetzt im Vergleich zum letzten Jahr auch am Anfang gerade dicke Punkte einfährt, das hat er im Vergleich zum letzten Jahr jetzt ja schon hinter sich gebracht, würde ich mal sagen, ganz klar ja. Wir haben es ja in der letzten Folge ja auch schon besprochen, dass der Mexiko-Sieger in den letzten Jahren ja auch oft, oder nicht nur oft, sondern immer auch Weltmeister geworden ist. Also wenn wir diese Riege weiterführen würden, es ist eigentlich eine ganz klare Antwort, aber du hast ja nur, ob er um die WM mitkämpfen kann, davon gesprochen. Deswegen würde ich da mal ein dickes Ja hintersetzen. Wie sieht's bei dir aus? Ist es denn anders, sagen wir es mal so, bei dir?
Nicht grundsätzlich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er hatte auch noch nicht viel Pech diese Saison. Ganz klar haben ihm die Umstände so ein bisschen in die Karten gespielt. Aber da muss man dann natürlich aber auch da sein und abliefern und die Möglichkeiten, die sich einem bieten, nutzen. Und das hat Cassidy optimal gemacht in den ersten beiden Saisonrennen. Wenn er daran anknüpfen kann, dann ist er für mich auf jeden Fall einer der ganz, ganz heißen Titelfavoriten.
Er ist der Mann für die Jubiläumsrennen, nämlich gesprochen wird von Edo Mortara. Sieg im 50. Rennen, damals Hongkong 2019, Sieg im 100. Rennen, Seoul 2022, im 51. Rennen in Mexiko war es aber leider nur Platz 2. Bereits im Qualifying muss man aber sagen, dass Edo Mortara sehr stark unterwegs war und seine Pace schon dort unter Beweis stellen konnte, nämlich Startplatz 2 war es dann. Und in Kurve 1 muss man ja sagen, hat er natürlich auch davon profitiert, dass ein alter Bekannter aus der Formel E, nämlich Sebastian Buemi, ja dementsprechend ja auch einen Riesenfehler geschossen hat, Tobi.
Genau, Mortara von Startplatz 3 ins Rennen gegangen, hat dann in der ersten Kurve schon die Position von Sebastian Buemi geschenkt bekommen, da kommen wir später noch zu, war dann Zweiter, hat sich das gesamte Rennen über in der Spitzengruppe aufgehalten, da gab es natürlich mal die ein oder andere Verschiebung durch den Attack-Mode und so weiter, aber das kennt man ja auch. Gegen Rennende hat er dann aber ein nicht näher beschriebenes Problem bekommen, sodass er trotz Attack-Mode den führenden Nick Cassidy nicht angreifen konnte, sondern stattdessen musste er in den Rückspiegel gucken und sich hart gegen Jake Dennis verteidigen. Dabei kam es sogar zu einer Berührung, wo der Frontflügel von Dennis beschädigt wurde. Glücklicherweise konnten beide Fahrer weiterfahren. Mortara hat dann den zweiten Platz bis ins Ziel gehalten. Etwas mehr als 0,6 Sekunden fehlten ihm am Ende auf Rennsieger Nick Cassidy. Und wenn Mortara trotz eines Problems, welches das auch immer gewesen ist, mit Platz 2 glänzen kann, Luca, möchte ich die Frage stellen, ist denn sein erster Mahindra-Sieg für dich nur noch eine Frage der Zeit?
Auch hier würde ich sagen, ja, das haben wir in der Saisonvorschau ja ganz gut beschrieben, finde ich, dass Mahindra ja generell ein starkes Team hat, also sowohl Team als auch Fahrer, was dahinter steckt, ein gutes Gesamtpaket, also das scheint ja komplett zu passen, deswegen Edo Mortara, klar, jetzt in Rennen in Brasilien ja nicht punkten können. Anders hingegen ja jetzt in Mexiko ist er ja gut durchgekommen und konnte ja mit Platz 2 glänzen. Also ist er ja im Endeffekt ja auch dran, erstmal was, wenn wir auf die WM schauen, dass er da verhältnismäßig gut gestartet ist. Und ich würde auch hier sagen, ein Sieg und gerade da ja Mahindra finde ich ja auch in Europa oder ab die in Europa-Rennen ja immer gerade so in die Saison findet. Jetzt über die letzten Jahre, wenn sie es hier schon tun, umso besser. Und damit würde ich auch sagen, dass der Sieg auch nur eine Frage der Zeit ist. Ob es dann vielleicht beim nächsten Rennen passiert, würde ich mal sagen, muss er dann beweisen. Aber ausgeschlossen halte ich es auch hier nicht. Also, dass wir einen Sieg von Edo Mortara in dieser Saison noch sehen werden, ist halte ich nicht für unwahrscheinlich. Wie siehst du das, Tobi?
Ähnlich. Hat einen starken Saisonstart, auch wenn, wie gesagt, der Ausfall in Sao Paulo das natürlich so ein bisschen trübt. Aber jetzt auf dem Podium gestanden und auf jeden Fall vielversprechend. Ich sehe es wie du.
Das vielleicht mit einer der Aufreger des Wochenendes, nämlich Antonio Felix da Costa und Maximilian Günther. Die kollidierten nämlich, eine Szene, die ja wirklich für wilde Diskussionen sorgte, sowohl auf Social Media als auch dann während des Rennens auch im Fahrerlager. Das Ganze spielte sich in Runde 25 ab. Antonio Felix da Costa attackierte innen vor Kurve 5 Dan Ticktum, wurde aber gleichzeitig auch von Nick Cassidy innen angegriffen. Cassidy berührte da Costa, der daraufhin den davor fahrenden Maximilian Günther traf, der sich drehte und auch gleichzeitig Dan Ticktum traf. Das Ende der Geschichte, da Costa und Ticktum scheiden aus, Günther fiel weit zurück und Cassidy konnte ohne Probleme oder Schaden weiterfahren. Das Endergebnis haben wir ja schon besprochen, das war ja der erste Sieg für Citroën und Nick Cassidy in dieser Saison. Und Tobi, du nimmst uns mal so ein bisschen mit, gerade was auch Maximilian Günther angeht, nämlich da haben wir einen Ausschnitt parat.
Genau. Phil Körner von Motorsport Aktuell war vor Ort und hat uns da freundlicherweise das Audio von seinem Gespräch mit Maximilian Günther zur Verfügung gestellt.
Ja, insgesamt war es ein sehr gutes Rennen oder auch wirklich ein gutes Wochenende mit vielen, vielen positiven Aspekten. Einige Plätze direkt am Start in der ersten Runde gut gemacht. Nummer P6 und waren in einer richtig guten Position. Gutes Energiemanagement, gute Pace, gute Moves und wir haben uns, glaube ich, in eine sehr gute Ausgangslage gebracht für das letzte Renndrittel. Und dann, ja, leider natürlich aus dem Rennen dann genommen worden in Turn 6. Einfach von hinten Schlag bekommen, umgedreht worden. Nichts, was wir da hätten machen können. Und dann anschließend war das Rennen natürlich gelaufen dann für uns. Wir haben versucht, noch Punkte irgendwie zu holen. Am Ende war es dann P12, aber schade natürlich. Aber im Endeffekt ist es halt einfach die Formel E. Du musst ein paar Tage wie diese akzeptieren, auch wenn es weh tut. Du musst einfach weitermachen, weil wenn es nicht in deiner Kontrolle ist, dann macht es keinen Sinn, irgendwie Energie dabei zu verlieren. Ich glaube, als Team können wir sehr happy sein mit dem Wochenende. Wir hatten viel, viel bessere Pace wie in Sao Paulo. Wir hatten ein sehr gutes Gefühl im Auto und wir haben was sehr, sehr gut gearbeitet in der Weihnachtspause und das stimmt nicht sehr positiv für den Rest der Saison.
Soweit Maximilian Günther zu seinem Rennen und zu der Situation. Die Rennleitung hat den Vorfall im Nachhinein untersucht, hat aber da keine Strafe ausgesprochen. Stattdessen sprach man von einem Rennunfall und einer Verkettung unglücklicher Umstände. Luca, siehst du das auch so oder hätte man da entweder gegen Felix da Costa oder sogar gegen Cassidy für diese aggressiven Manöver und die Berührung, die es gegeben hat, die dann unschuldigerweise Dan Ticktum und Maximilian Günther ja getroffen hat, eine Strafe aussprechen sollen?
Tatsächlich finde ich auch eine schwierige Szene, muss ich ehrlicherweise sagen. Antonio Felix da Costa, das könnt ihr weiterhin auf eformel.de lesen, hat ja dann auch gesagt, sieht im TV blöd für mich aus. Also war es ja so ein halbes Schuldeingeständnis ja auch vom Jaguar-Werksfahrer. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht trifft ihm, wenn man einen Schuldigen ausmachen möchte, ihm die Schuld dann auch auf jeden Fall mehr, weil man ihm ja zumindest vorwerfen kann, dass er aktiv ja auch einen Fahrer auf jeden Fall aus dem Rennen rausgenommen hat. Und das war nämlich Dan Ticktum. Aber dennoch muss ich sagen, wenn du jemanden bestrafst, dann da Costa, aber so richtig triffst ihn dann nicht, weil du kannst irgendwie jeden ins Boot nehmen und irgendwie dann drei Fahrer zu bestrafen, die dann nur ein bisschen gemacht haben. Also so ein bisschen faul gibt's ja im Fußball auch nicht. Also das, um jetzt auch mal darum zu sprechen, würde ich mal sagen, ist Rennunfall zwar okay, so blöd es sich anhört, aber dafür, dass dann im Endeffekt zwei ausscheiden und einer sogar dann später das Rennen gewinnt, ist es einfach eine echt blöde Situation, kann man ja wirklich so sagen. Wie hast du das gesehen? Ich meine, ich habe mir die Szene auch schon mehrfach angeguckt und ich habe mich tatsächlich sehr schwer getan mit einer Schuldfrage, sagen wir es mal so.
Tatsächlich ist es so. Ich muss aber auch sagen, die Regeln sehen Kollisionen, wo mehrere Fahrer ein bisschen dran schuld sind, eigentlich nicht vor. Laut den Regeln gibt es eine Strafe, wenn ein Fahrer komplett für was verantwortlich ist. Und das kann man hier tatsächlich nicht sagen. Wäre Felix da Costa nicht von Cassidy angegriffen und berührt worden, hätte er auch Günther nicht getroffen. Auf der anderen Seite hat die Rennleitung natürlich gesagt, Max Günther wurde nur deshalb darin verwickelt, weil er eine etwas andere Linie in der Kurve gefahren hat, weil er versuchen wollte, gut aus der Kurve rauszukommen, um dann ein Überholmanöver gegen den Fahrer vor ihn zu setzen. Und ich tue mir da tatsächlich schwer. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, der Angriff von Nick Cassidy gegen Felix da Costa, der selber Dan Ticktum angegriffen hat, der war schon sehr optimistisch. Aber auf der anderen Seite war die Aktion, die Cassidy gemacht hat, ja auch an und für sich gar nicht verwerflich, sondern es ist tatsächlich wie so oft in der Formel E, wenn drei Autos nebeneinander in eine Kurve reinfahren, dann kann es halt schon mal dazu kommen, dass einem der drei in den Platz ausgeht. Das hatten wir zum Beispiel letztes Jahr in Sao Paulo, die Kollision, die im Endeffekt dann zu dem schweren Unfall von Pascal Wehrlein geführt hat. Das hatten wir auch bei diversen anderen Situationen. Wie gesagt, drei Autos nebeneinander in eine Kurve geht halt hin und wieder nicht gut und genauso hatten wir das an der Stelle. Ich kann verstehen, dass Leute da möglicherweise eine Strafe für den Jaguar-Fahrer fordern, insbesondere da mit Ticktum und Günther ja zwei Fahrer, die definitiv unschuldig sind, darin verwickelt worden. Aber so hundertprozentig ihm die Schuld zu schieben, finde ich, kann man eigentlich nicht. Und das disqualifiziert in meinen Augen dann auch eine Strafe.
Und dann kommen wir nun zu Porsche zu sprechen, die mit einer speziellen Folierung wieder vor Ort waren, aber die hat im Endeffekt nicht viel genutzt, muss man sagen. Sie gingen als große Favoriten ins Rennen und an dieses Wochenende, nämlich in den letzten Jahren in Mexiko, immer haben sie dort aufgetrumpft, konnten dieses Mal, aber wie gesagt, nicht an die Leistung der letzten Jahre anknüpfen. Wehrlein verpasste nach einem Fehler im Gruppenqualifying die Duellphase und Nico Müller startete von Platz 5. Im Rennen aktivierte Pascal Wehrlein dann früh den ersten Attack Mode und schob sich dann ganz nach vorne, wo er gemeinsam mit Nico Müller fuhr. Am Ende fuhren die anderen Fahrer aber einfach an ihnen vorbei und hingegen muss man dann dazu sagen, Tobi, dass die Porsche-Strategie, dann frühzeitig angreifen zu können und sich quasi als Duo nach vorne zu kämpfen und die Strategie anzuführen, ja wirklich nicht aufgehen konnte. Woran lag's?
Das beschreibt Pascal Wehrlein einfach einmal selbst.
Ich sag mal, wenn das Rennen so gewesen wäre, wie wir gedacht haben, was es wird, dann wäre es mit Sicherheit super gut gewesen. Am Ende war es doch deutlich einfacher zu überholen und die Plätze gut zu machen. Und ja, wir haben eine aggressive Strategie gewählt, die uns nach vorne bringt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass zum Beispiel Cassidy und Roland wieder eine andere Strategie gewählt haben, von der wir ja eigentlich nicht gedacht hätten, dass sie hier funktioniert, weil wir gedacht hätten, dass es viel schwieriger sei, so in der Vergangenheit hier zu überholen. Aber durch die Streckenänderung hat sich das wohl deutlich verändert. Ich glaube, es war heute Schadensbegrenzung. Nach dem Qualifying mit Platz 11 ja, haben wir noch ein paar gute Punkte geholt. Trotzdem, wenn jemand das Rennen gewinnt, der hinter dir startet, dann ja, ist das immer ärgerlich.
Tatsächlich, einfach verzockt. Porsche hat nicht damit gerechnet, dass man so gut überholen kann in Mexiko jetzt, wo die Schikane ja weggefallen ist zu diesem Jahr. Aber Luca, da muss ich die Frage stellen, kann das denn wirklich so eine große Überraschung sein, dass das Überholen so viel einfacher ist, wenn die Schikane fehlt? Das muss man doch vorher im Simulator getestet haben. Und es hätte doch eigentlich bei einem Rennstall wie Porsche, die sich ja so akribisch vorbereiten, doch eigentlich vorher auffallen müssen, oder nicht?
Also es hätte eigentlich, wenn man das so betrachtet, bei jedem auffallen müssen. Ich meine, die anderen Teams haben es ja dementsprechend ja auch hinbekommen. Du hast vollkommen recht, Simulationsarbeit ist ja umso wichtiger mittlerweile ja geworden. Und so Streckenänderungen, wie sie jetzt hier waren, waren ja in dem Sinne nur moderat, weil ja diese Schikane einfach weggefallen ist. Also war das ja jetzt auch kein großer Aufwand, die, ich sag's mal, im Simulator einfach zu entfernen. Also man wusste ja dementsprechend von dieser Änderung. Man hat ja da auch gewisse Rennsimulationen oder zumindest Rennprogramme, die man ja auch dort abliefern kann. Und entweder hat man sich da, keine Ahnung, vermessen, ist anders eingeschätzt oder offensichtlich tat man sich wohl mit dem Paket einfach schwer, ob das Setup-Arbeit war, keine Ahnung. Das konnte man ja im ersten Moment nicht beantworten, aber überholen mit Schikane ließ zumindest für Porsche, wenn man es so sehen möchte, etwas einfacher als ohne, kann man ja so sagen. Vielleicht war es ja ein größerer Vorteil für andere Teams, dass sie denen eben nicht da war. Oder kannst du dir was anderes erklären, dass es dann eben ohne Schikane, zumindest für Porsche, schwieriger ist zu überholen?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also Tatsache, dass es einfacher ist zu überholen, entsteht ja daraus, dass die Fahrer deutlich früher vom Strompedal gehen müssen und anfangen müssen zu segeln und dann zu rekuperieren. Und das deutlich früher passiert, wenn eine Rekuperationsmöglichkeit in Form der Schikane, wo ja hart runtergebremst wird, fehlt, hätte klar sein müssen, finde ich. Das hat auch der ein oder andere Fahrer im Vorfeld schon gesagt. Kann ich mich daran erinnern, dass in mehreren Pressemitteilungen, die vor dem Rennwochenende verschickt wurden, auch gelesen zu haben. Daher, ich bin ein bisschen überrascht, dass man das bei Porsche nicht so auf dem Schirm hatte. Tatsächlich ist es dann am Ende Schadensbegrenzung, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass Pascal Wehrlein diesen Fehler im Qualifying hatte und dadurch nur von Startplatz 11 gestartet ist. Am Ende kann man da mit Platz 6 noch relativ zufrieden sein, wenn dann auch die Strategie verkehrt war. Du hast es gesagt, Nick Hesley von Startplatz 13 gewonnen. Mit einer anderen Strategie wäre mehr drin gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer. Und wenn jeder gewusst hätte, dass die andere Strategie besser ist, dann glaube ich, wäre das auch nochmal anders abgelaufen, das Rennen.
Er hatte schlechte Voraussetzungen, hat aber das Beste draus gebracht, nämlich Pepe Marti nach seinem Crash in Sao Paulo, in den er ja, ich sage jetzt mal in Neudeutsch, viral gegangen ist, musste er dann am Ende des Feldes starten. Cupra Quiro nutzte dann auch direkt die Möglichkeit, außerdem noch einige Teile zu tauschen, sodass der Spanier eben eine Stop-and-Go-Strafe im Rennen erhielt und am Ende von Runde 1 für 10 Sekunden an der Box anhalten musste. Dennoch gelang ihm am Ende das Kunststück, auf Platz 7 vorzufahren, noch vor Joerik Vern und Nico Müller. Wie war das denn möglich, Tobi? Denn nur das Safety Car, was natürlich dann auch später rankam, daran hat es ja im Endeffekt ja jetzt auch nicht gelegen, weil vom Safety Car haben ja, muss man sagen, dann doch fast alle profitiert. Klar, er natürlich am meisten, weil er dann, ja ich sage es mal, erstmal im Nichts rumgefahren ist.
Genau, richtig. Er ist lange Zeit im Nichts rumgefahren, ist da dann aber auch sehr clever gefahren. Er hat von Anfang an quasi darauf spekuliert, dass ein Safety Car kam und fuhr sehr effizient, hat aber gleichzeitig auch darauf geachtet, nicht zu langsam zu sein, nicht, dass er noch überrundet wird, denn wenn er einmal überrundet gewesen wäre, dann wäre es vorbei gewesen. Tatsächlich hatte er über 50 Sekunden Rückstand bei einer Rundenzeit von etwa 1 Minute 10 im Rennen, also hatte schon auch nach hinten ein bisschen Spielraum. Und ja, als das Safety Car dann auf die Strecke kam, nachdem Nick de Vries stehen geblieben ist, war das für ihn quasi der Jackpot. Er hatte zu dem Zeitpunkt 5% mehr Energie als der Spitzenreiter, das war Nico Müller, und bis zu 8% mehr als andere Fahrer, die vor ihm lagen. Er hatte zwar einen Rückstand von etwas über 50 Sekunden, den durfte er aber verringern, ohne dabei viel Energie zu verbrauchen. Und er hatte noch beide Attack-Modes zur Verfügung, im Gegensatz zu Pascal Wehrlein beispielsweise. Den ersten Attack-Mode hat er dann direkt auch genutzt, um sich in die Top 10 zu schieben. Und den zweiten, damit ging es dann am Ende bis auf Platz 7 nach vorne. Natürlich war da auch ganz viel Glück dabei, das muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem finde ich für einen Neuling, der erst sein zweites Formel-E-Rennen fährt, eine sehr gute Leistung, Luca. Oder was denkst du?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es so ein bisschen auch eine Antwort für sich selber gewesen, nachdem er in Brasilien ja unrühmlich den Korkenzieher-Überschlag gemacht hat nach dem Ausrufen der Full-Course-Yellow-Phase. Deswegen war das ja auch nochmal ein Beweis an sich selber und auch ein Zeichen ans Team zu sagen, hey, ich kann es dann doch schaffen. Hat, wie gesagt, eine sehr, sehr schlechte Lage genutzt mit dieser dann noch zusätzlichen 10-Sekunden-Strafe, die ja noch obendrauf kam zum Start des Rennens, die er dann auch abgesessen hat in Runde 1. Also von daher ziemlich stark und klar, Glück gehört in gewisser Weise immer so ein bisschen dazu, aber kann natürlich auch ein Brustlöser für ihn sein, um dann vielleicht auch im nächsten Rennen wieder gut abzuschneiden und die ersten Punkte einzufahren für das Team Cooper Kiro vor Dan Tickdum, der ja maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die guten Punkte im letzten Jahr oder in der letzten Saison natürlich auch eingefahren worden sind, ist ja auch mal, ich sag's mal, ein kleines Aufrufezeichen für die Saison. Erst Pole-Rekord, dann aber mit Riesenbock beim Start und nachher mit sehr viel Pech. Das ist ein weiterer großer Verlierer des Rennwochenendes gewesen, nämlich Sebastian Buemi. Im Qualifying lief noch alles top. Da war der Schweizer nämlich extrem stark unterwegs und vor allem Dingen auch fehlerfrei, im Gegensatz zu Taylor Barnard, sodass er seine 17. Pole-Position einfuhr. Nach 400 Metern war sein Rennen aber dann fast schon gelaufen. Er verbremste sich in Kurve 1, als er sehr aggressiv die Innenlinie gegen Taylor Barnard zumachte. Er fiel, wie gesagt, auf den letzten Platz zurück, arbeitete sich dann wieder bis auf Platz 6 nach vorne, natürlich auch mit Glück des Safety Cars. Dann gab es aber die Hiobsbotschaft, Tobi, die dann zu welchem Ergebnis führte?
Ja, die Hiobsbotschaft war eine Anzeige auf seinem Lenkrad, dass nämlich sein rechter Hinterreifen Luft verlor und er musste zum Reifenwechsel an die Box kommen. Eigentlich denkt man ja, während der Safety-Car-Phase ist das gar nicht mal so schlecht, aber leider war es genau die Runde, wo die Safety-Car-Phase zu Ende ging. Also fuhr er an die Box, ließ den Reifen wechseln und fuhr weiter und hatte anschließend 50 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Am Ende ist dann auch nicht mehr so viel passiert. Er ist auf Platz 17 ins Ziel gekommen. Eigentlich ein sehr enttäuschendes Resultat für einen Fahrer, der in meinen Augen einer der stärksten am Wochenende gewesen ist. Luca, lass uns mal ein bisschen spekulieren. Ohne den Fehler, den er in Kurve 1 gemacht hat, war das am vergangenen Rennwochenende wieder der Sebastian Buemi, den wir aus der Gen 1-Ära noch kennen?
Es hat zumindest so ein bisschen den Einschein gemacht. Also ich kann mich lange nicht mehr an so ein starkes Rennwochenende, zumindest in Teilen von Sebastian Buemi, erinnern. Wenn wir jetzt einfach mal dieses Thema aus Kurve 1 zurücklassen, hat er auch bis dato ja auch sich ähnlich wie Pepe Marti wieder stark zurückgekämpft. Also sich dort dann auch wieder in die Top-Position zurückzufahren. Ich meine, bis auf Platz 6 sich wieder nach vorne zu schieben, ist ja auch eine Qualität. Klar erwarten wir das von Sebastian Buemi, aber dass es jetzt wieder auf einmal so zumindest aufblitzen lässt, lässt vielleicht auch was hoffen für das Team Mexiko, vielleicht auch so ein Teil dessen, dass die routinierten Fahrer nochmal gerade dann aufblitzen lassen können mit ihrer Leistung. Dass er das Können hat, zeigt er ja auch in der Langstreckenweltmeisterschaft, kann er auch, finde ich, dann gerade erst recht dann in der Formel E zeigen. Also aus meiner Sicht, was spricht dagegen, Tobi?
Also ich fand, er ist in Monaco letztes Jahr schon stark gewesen. Da hat er ja auch das Rennen gewonnen. Ja, sein erster Rennsieg seit einer längeren Zeit. Aber es war jetzt schon wieder ein richtig, richtig starkes Wochenende von ihm. Muss natürlich sagen, Mexiko ist eine Strecke, die ihm liegt. Da stand er auch schon viermal auf dem Podium, genau wie Pascal Wehrlein. Einzig und allein gewinnen konnte er in Mexiko noch nie. Und ich glaube, wenn das Problem mit dem Reifenschaden nicht gewesen wäre, dann wäre zumindest auf dem Kurs für gute Punkte gewesen. Denn von Platz 6 aus, denke ich, wäre es wahrscheinlich eher noch ein bisschen nach vorne als nach hinten gegangen. Daher doch sehr ärgerlich, dass der Reifenschaden dann aufgetreten ist und er dann im Endeffekt ohne Punkte nach Hause fahren musste. Aber wenn er auf den anderen Strecken, die jetzt noch kommen, an die Leistung anknüpfen kann, dann denke ich, werden wir vielleicht sogar in absehbarer Zeit ein Fahrer mit 18 Pole Positions in der Formel E sehen.
Und im Teleskop blickt Tobi auf die Zahl 34 unter anderem.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
34 mag man denken, einen Fahrer mit dieser Startnummer gibt es doch gar nicht. Und tatsächlich hat das nichts mit der Startnummer zu tun, sondern mit dem Podium in Mexiko. Nick Cassidy, Eduardo Mortara, Oliver Rowland, drei sehr erfahrene Piloten, die wir auf dem Podium gesehen haben, Alle sind auch schon relativ lange in der Formel E dabei. Aber was mich selbst überrascht hat, als ich die Zahlen gesehen habe, mit einem Durchschnittsalter von eben 34 Jahren und 220 Tagen haben wir tatsächlich das drittälteste Podium der Formel E-Geschichte gesehen. Nur in Miami bzw. Homestead im vergangenen Jahr sowie in Puebla 2021 waren die Fahrer, die an der Siegerehrung teilgenommen haben, noch etwas älter als am vergangenen Samstag. Das jüngste Podium übrigens gab es vor knapp 6 Jahren in Santiago 2020. Das war nämlich auch das Rennen, wo es den allerjüngsten Rennsieger in der Formel-E-Geschichte gegeben hat. Max Günther war damals genau 22 Jahre und 200 Tage alt, also etwas mehr als 12 Jahre als der Altersschnitt des Podiums in Mexiko. Damit habe ich mir jetzt wohl eine sehr gute Quizfrage für die nächste Folge genommen, Luca. Aber Frage dazu: Hat dich das auch überrascht, dass das Podium dann tatsächlich doch so alt war? Weil man mag ja bei Motara vielleicht, aber nicht bei Nick Cassidy und Oliver Rowland daran denken, dass die Fahrer schon so alt sind, wenn man sich mal Sam Bird oder Lucas Di Grassi ansieht.
Absolut, aber die Zeit fliegt, das glaubt man gar nicht. Nick Cassidy und Oliver Rowland, das stimmt, die verordnet man ja noch in der, ich sag jetzt mal, Anführungszeichen, jüngeren Kategorie ein, aber gehören ja auch fast schon, muss man sagen, zum Inventar und zum alten Eisen der Formel E. Deswegen 34 Jahre und 220 Tage, die ich jetzt von dir ja da auch gehört habe, ist schon wirklich stark, wenn man dann, wie du es ja auch dann gesagt hast, dass es da nur wenige Rennen gab, genauer gesagt ja dann auch nur 2, wo es ältere Podien gab, ist das schon verwunderlich, dass es dann, ich sag's mal, auch ein Top-3-Podium war, was das Durchschnittsalter angeht, was dann auf der älteren Seite lag. Aber sieht man ja auch, Erfahrung gewinnt. Das drittälteste Podium der Formel-E-Geschichte, ja auch ein Ausrufezeichen, dass die Formel E ja doch dann auch einiges an Erfahrung braucht, um dann auch erfolgreich zu fahren.
Und wo wir beim Thema Erfahrung sind, um erfolgreich zu fahren, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an den Zweitplatzierten von Mexiko. Eduardo Mortara wird nämlich heute am Aufnahmetag, das ist der Montag, da wird er 39 Jahre alt.
Und wir kommen noch am Ende der Folge natürlich zu unseren Siegern und Verlierern des Rennwochenendes. Da schauen wir dann gleich auch natürlich ins Tippspiel. Aber wir schauen erstmal auf unsere persönlichen Sieger und Verlierer des Rennwochenendes. Tobi, da darfst du starten und deinen Sieger und Verlierer verkünden.
Ich knüpfe wieder an die Vergangenheit an, wo ich ja dazu tendiert habe, nicht immer den ganz offensichtlichen Sieger und auch Verlierer zu wählen. Also es ist nicht Nick Cassidy, das darf ich verraten. Mein Sieger des Rennwochenendes ist tatsächlich der eben auch schon angesprochene Pepe Marti, der mit Platz 7 seine ersten 6 Formel-E-Punkte geholt hat. Und das in seinem zweiten Rennen. Und das auch mit einem Auto, das nicht unbedingt das schnellste am Wochenende gewesen ist. Marti, muss man sagen, hatte ja diverse Teile getauscht vor dem Qualifying, hat deshalb unter anderem auch das zweite freie Training überhaupt nicht bestritten. Also der hatte tatsächlich vor dem Qualifying nur am Freitagabend im ersten freien Training ein paar Runden gedreht. Im Qualifying auch nur, ich sag mal, ein paar Alibi-Runden, damit er überhaupt in der Startaufstellung steht. Und dann eine schlaue Taktik sich zurechtgelegt, die am Ende natürlich auch voll aufgegangen ist. Mein Verlierer des Rennwochenendes, muss ich sagen, das ist ein Fahrer, der mich auf jeden Fall von seiner Leistung her am Wochenende enttäuscht hat. Es ist der Teamkollege von Eduardo Mortara, nämlich Nyck de Vries. Der war am ganzen Wochenende von seiner Performance her im Nirgendwo, im Rennen dann mit einem technischen Defekt ausgeschieden. Aber auch da war er nicht auf Punktekurs, ganz im Gegenteil. Er fuhr nur im hinteren Teil des Feldes und das war keine sonderlich starke Leistung vom Niederländer, vom Champion von Saison 7. Ich glaube, man sieht jetzt in dieser Saison, dass bei Mahindra Edo Mortara definitiv der stärkere der beiden Piloten ist. Luca, bei dir sehe ich 2 andere Namen.
Ja, nämlich Sieger des Wochenendes ist für mich aus meiner Sicht Oliver Rowland. Hat, finde ich, dadurch so ein bisschen auch seine Leistung aus Brasilien bestätigt. Damals ja 2. geworden mit der schnellsten Runde. Ist ja damals auch mit 19 Punkten aus diesem Jahr, hat er sich dann verabschiedet und 15 Punkte, also Platz 3 aus Mexiko rausgegangen. Ist damit jetzt WM-Dritter. Also würde ich mal sagen, auch wieder komplett drin in der WM-Verteilung. Hätte ich tatsächlich am Anfang des Jahres nicht nicht direkt gedacht, dass er sich auch wieder, ich sag's mal, aus einer, wenn man die Formkurve sieht, Roland zum Ende der Saison nicht mehr ansteigend war, sondern vielleicht ein bisschen sich normalisiert hat, ist das dann doch wieder auf der positiven Seite zu sehen. Oliver Roland fahrerisch wieder auf WM-Niveau und das hat er in Mexiko auch gezeigt, Platz 3. Deshalb wieder ein starkes Ergebnis von ihm und deshalb fand ich so meinen Sieger des Rennwochenendes, wenn wir mal natürlich den offensichtlichen Sieger des Rennwochenendes, nämlich Nick Cassidy, mal mein Verlierer des Wochenendes ist Antonio Felix da Costa und da muss ich auch ein bisschen ausholen, denn auch hier ist es so ein bisschen wieder ein Seuchenstart, den wir auch schon von ihm im Jahr 2024 gesehen haben, damals ja dann auch ohne Punkte aus Mexiko rausgegangen, damals ja dann auch ein Ausfall und auch hier hat sich das wieder bestätigt, klar, jetzt kann man sagen, unglücklich, beziehungsweise auch so ein bisschen beteiligt worden in dem Unfall, aber aus zwei Rennen wieder null Punkte rauszuholen und damit ja den Jaguar-Fehlstart komplett zu machen, auch Mitch Evans ja ohne Punkte rausgegangen in Mexiko und in Brasilien, also so ganz läuft es für Antonio Felix da Costa und auch für Mitch Evans nicht. Ich habe jetzt einfach mal beispielhaft Antonio Felix da Costa reingenommen, denn er das Team ja gewechselt von Porsche zu Jaguar, also kann man ja zumindest mal, wenn man ein Mini-Fazit ziehen möchte, sich der Wechsel zumindest zum Jaguar-Werksteam bisher noch nicht ganz ausgezahlt. Möchtest du gerne mit dem Kick-Tipp-Spiel weitermachen? Denn da, muss man sagen, ist ja auch viel Schwung reingekommen.
Ja, da ist definitiv viel Schwung reingegangen. Die Tipps wurden ein bisschen besser, sage ich mal, als in Sao Paulo. Sao Paulo war dann doch sehr durchmischt. Wir haben an diesem Wochenende tatsächlich einen Sieger mit 28 Punkten. Das ist der Willi WH. Der zweite Platz ging an Urknall 0 und Naga war der Drittplatzierte. In der Gesamtwertung ist weiterhin E-Golfinator vorne. Jetzt ist allerdings Willi WH ganz nah rangekommen. Urknall 0 ist auf Platz 3. Wenn wir mal auf die Redaktion blicken, Luca, ich traue meinen Augen nicht. Du warst tatsächlich der Beste von der Redaktion am Wochenende. Dahinter Thomas und ich punktgleich, Tim ein bisschen weiter zurück. Und auch in der Gesamtwertung bist du der Beste aus unserer Redaktion. Du bist auf dem 9. Platz. Thomas und ich liegen auf dem geteilten Platz 17. Tim ist 23. Und wenn ihr wollt, könnt ihr immer noch gerne mitmachen auf www.kicktipp.de/Formel E. Meldet euch an, gebt eure Tipps ab und wenn ihr besonders gut seid, dann werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Zum Thema Kicktipp, Tobi, die Saison ist ja noch früh, das ist für mich genauso wie bei dir, also das kann sich ja noch einigermaßen, ich sag's mal, normalisieren. Wir machen natürlich auch in dieser Folge wieder den Verweis auf Social Media. Das macht ihr am besten auf der eFormel.de Seite. Wenn ihr da sowieso schon unterwegs seid, gibt's den Reiter Social Media. Da könnt ihr euch austoben und auf den jeweiligen Kanälen reinfolgen. Da gibt's dann gerade zu den Rennen und auch dazwischen immer wieder interessante Beiträge. Genauso auch wie diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Da könnt ihr euch auch informieren auf eFormel.de, was denn so für Abspielmöglichkeiten gibt. Auf Apple Podcast und auf Spotify sind wir natürlich immer unterwegs und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn es dort 5 Sterne gibt, wenn es euch sehr viel Spaß gemacht hat. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, Tobi, die Folge mit dir zu machen. Da muss man sagen, wieder ein spannendes Rennwochenende erlebt und spannend war natürlich auch diese Folge. Deshalb danke wieder für deine Expertise.
Gerne doch.
Wir melden uns mit der nächsten regulären Folge beim nächsten Mal zurück und dann geht's ja auch, muss man ja fast schon sagen, Schlag auf Schlag weiter, nämlich Miami ist nicht weit, Jeddah ist nicht weit, also wir sind richtig im Flow dann im Jahr 2026, war ja auch schon mal anders, deswegen geht's ja dann richtig los mit dem E-Pod. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier beim E-Pod von eFormel.de. Ciao, tschüss und bye bye.
Ciao.